Grüße und willkommen zurück bei Immovation, eurem Podcast für nachhaltige Immobilienentwicklung. Mein Name ist Alexander Blunk, ich bin euch aus Dresden zugeschaltet und darf übergeben an meinen Co-Host und sehr guten Freund Niklas Guttenberger, der euch aus Berlin begrüßen darf.
Ja, schönen guten Tag an alle Zuhörenden. Heute mit einem Gast, mit dem wir sogar schon eine Podcast-Folge vorher aufgenommen haben. Allerdings vorher war ich zu Gast bei der lieben Sophie Neef in ihrem Podcast Immobilien from the Scratch. Auch das erste Mal, dass wir sozusagen deinen Podcast vor unserem da anpreisen. Genau, und es geht ja in unserer Branche auch sehr, sehr viel so um diese Automation 10x und wie kann ich das perfekte System bauen. Und ich glaube, das schreckt auch den einen oder anderen davon ab, erstmal ins Tun zu kommen, die erste Immobilie zu kaufen. Und deswegen ja, wollen wir heute mit dir mal drüber sprechen, liebe Sophie. Wie gelingt der Start? Wie kann man das einfach machen? Und brauche ich da wirklich schon das perfekte System direkt von Beginn an? Starte doch gerne mal rein, Sophie. Wer bist du? Wo kommst du her? Gerne mal so ein bisschen Background-Info zu dir, wer dich jetzt noch nicht kennt.
Ja, cool. Also erstmal herzlichen Dank an euch, dass ich heute dabei sein darf, dass wir über dieses spannende Thema sprechen können. Ja, ich bin Sophie, wie du gerade schon schön anmoderiert hast. Ich bin 36, wohne in Berlin und hatte vor 5 Jahren noch gar nichts mit Immobilien zu tun. Also ich bin so ein klassisches Konzernkind. Ich war in der Konzernkarriere unterwegs, in der Corporate World und habe dann nebenbei angefangen, mich für das Thema Immobilien zu interessieren. Nachdem ich angefangen habe, ganz klassisch mit einem ETF-Sparplan und ein paar Aktien, war das für mich persönlich der nächste Schritt, um zu sagen, ich will bewusst in ein eher aktives Investment gehen. Und habe dann angefangen, in Immobilien zu investieren, bin jetzt mittlerweile selbst auch selbstständig, habe ein Unternehmen gegründet, wo ich anderen genau diese Schritte zeige zu den ersten Immobilien als Kapitalanlage.
Das waren jetzt mehrere Jahre in wenigen Sätzen. Geht doch gerne nochmal ein Stück mehr ins Detail, wie sich das Ganze entwickelt hat und wieso die einzelnen Schritte waren und vielleicht auch an welchem Punkt du entschlossen hast, dass es jetzt Zeit für eine Selbstständigkeit ist.
Ja, das war tatsächlich, also mein Initialkontakt zu Immobilien war tatsächlich die Corona-Zeit. Ich glaube, ohne Corona würde ich jetzt heute nicht hier sitzen. Das war für mich die Zeit, wo ich viel im Homeoffice war, mittlerweile im zweiten Job angekommen war und gemerkt habe, also richtig, viel besser wird es auch nicht. Also es war schon so diese erste Enttäuschung nach den ersten Berufsjahren, wo man sich so denkt, so richtig schnell ändert sich nichts. Irgendwie bin ich nur ein kleines Rädchen im Getriebe. Ich würde gerne eigentlich mehr machen. Es ist so langsam, so kompliziert, nicht pragmatisch genug. Ich glaube, das können viele aus meiner Erfahrung nachempfinden, dieses Gefühl. Und dann kam Corona, man war viel im Homeoffice. Man hatte einfach so ein bisschen Zeit, gerade wenn man keine Kinder hat, nach rechts und links zu gucken, zu schauen, was gibt es noch so. Und dann kam ich über ein YouTube-Werbevideo das erste Mal in den Kontakt mit Immobilien als Kapitalanlage. Das war wirklich so. Ich hatte davor keinen Bezug zum Thema. Und da wurde einfach diese Grundidee einfach mal näher gebracht. Ja, du kaufst eine Wohnung und du vermietest die. Und dann hast du die Wohnung, hast Mieteinnahmen. Die Mieteinnahmen decken im besten Fall die Bankrate und alle nicht umlagefähigen Kosten. Dadurch belastest du dein Haushaltseinkommen nicht und könntest dann theoretisch weitermachen mit Immobilie 2, 3, 4 und so weiter. Und diese Grundidee fand ich einfach genial. Zu sagen, ich investiere mit Geld der Bank, gehebelt über die Bank, nutze mein gutes, sicheres Einkommen, was ich ja habe, kann das auch endlich mal als so ein Asset sehen, was ich nutzen kann und kann dadurch was, ja, ein Vermögen aufbauen mit wenigen Immobilien letztendlich, was mir meine Rente absichert, was ich aktiv weiter auch verbessern kann, wo ich also die Rendite auch stark selbst in der Hand habe. Das fand ich einfach total toll. Und dann habe ich angefangen, Podcasts zu hören, Bücher zu lesen, alles, was man so tut. Und kam an einen Punkt, wo ich eine Wohnung einige Wochen oder Monate später online besichtigt habe. Also es war immer noch Corona-Zeit. Das war deswegen eine Online-Besichtigung. Und ich hätte die theoretisch kaufen können. Ich hatte mir damals so eine kleine Excel-Tabelle gebaut, alles versucht, nach bestem Wissen und Gewissen zu kalkulieren und habe mich dann aber nicht getraut. Und das war für mich der Punkt, wo ich gemerkt habe, du willst das, du hast verstanden, das ist ein cooler Ansatz, aber du traust dich alleine mit deinem bisherigen Wissensstand eben nicht in die Umsetzung. Deswegen habe ich eine Weiterbildung zu dem Thema gemacht. Das war dann 2021, 6 Monate lang. und habe mir gesagt, okay, jetzt machst du es richtig, du gehst es richtig an, du baust ein Netzwerk auf, du baust Wissen auf und da muss aber natürlich auch was bei rumkommen. Das machst du jetzt nicht zur Freizeitgestaltung. Und dann habe ich mir als Ziel gesetzt, für dieses Jahr 2021 mindestens eine Wohnung auch parallel zur Weiterbildung zu kaufen und habe da meine ersten 2 Wohnungen gekauft. Also das war wirklich der Anfang dann in die Immobilienwelt. Ja, und wie das dann so ist, kenne ich ganz viele mittlerweile, die das auch so beschreiben würden. Ich habe dann einfach Blut geleckt. Man merkt dann, okay, es funktioniert, man kann es entwickeln. Es ist gar nicht so viel Aufwand, wie immer alle sagen, auch wenn man es gut macht. Auch da, finde ich, gibt es ganz viele Punkte, die man schon beim Ankauf beachten sollte. Und dann habe ich weitergemacht, habe Leute zunehmend kennengelernt, habe mich vernetzt deutschlandweit und habe dann gedacht, hey, da brenne ich für. Das ist ein Thema, was mich mega motiviert. Ich würde das gerne anderen auch weiterbringen. Und gerade in der Corona-Zeit, das war noch so ein zweiter Punkt, ist ja auch gerade hier bei uns im deutschsprachigen Raum dieses ganze Thema Online-Weiterbildungen, Online-Coaching ist ja eher eigentlich erst angekommen bei uns. Und ich habe da einfach durchaus noch Markt gesehen oder Potenzial im Markt und dachte mir, ich möchte das anderen Leuten weiterbringen. Ich möchte diesen strukturierten Ansatz so vermitteln, dass sich auch Leute trauen, die vielleicht wie ich gar keinen Bezug dazu hatten.
Ja, super spannend. Vor allem, du hast ja am Anfang jetzt gesagt, du hast erstmal, wolltest eine Wohnung kaufen, dann waren es in 2021 2 Wohnungen. Wie ist denn deine Strategie dann so weitergegangen? Bist du dabei geblieben, Wohnungen zu kaufen? Wo kaufst du Wohnungen? Also in welcher Strategie? Bewegst du dich gerade?
Gute Frage. Ich habe mir tatsächlich anfangs eine Strategie überlegt und bin da mehr oder weniger immer noch dem treu geblieben. So ein bisschen eine Zwei-Standort-Strategie. Also ich komme selber, ich bin gebürtig aus Frankfurt-Oder. Frankfurt-Oder ist jetzt keine besonders sichere und besonders zukunftsträchtige Stadt, hat jetzt mittlerweile sich ein bisschen auch schon durch Tesla verändert, dass es Anschluss bekommen hat, noch mehr an Berlin und generell die ganze Geschichte auch zu Subice. Also will ich jetzt auch nicht schwarz malen, aber ist jetzt nicht der Standort, wo man wahrscheinlich sagt als Anfängerin, da gehe ich jetzt sofort rein. Dadurch, dass ich die Stadt aber kannte, wusste ich natürlich, wo sind gute Ecken, wo hält man sich eher auf, und ich wusste auch, dass die Stadt ein relativ hohes Mietniveau hat. Also gemessen an ihrer Kaufkraft oder wenn man ABCD-Lagen rechnen möchte, eher ein überdurchschnittliches Mietniveau. Und fand das natürlich spannend, gepaart mit meinen Standortkenntnissen, die ich natürlich hatte. Also das war mein Standort, wo ich mir dachte, da kann ich reingehen, um Cashflow relativ schnell zu erzeugen. Und habe mir Leipzig, wo ich auch meine erste Besichtigung damals hatte, diese Online-Besichtigung, als den Standort ausgesucht, wo ich vielleicht auch am Anfang gleich negative Cashflows erwirtschafte, die ich dann mit dem positiven Cashflows aus Frankfurt oder ausgleiche. Habe ich einen sicheren B-Standort und eine solide C-Lage, würde ich mittlerweile sagen. Das war eigentlich so die Strategie. Ich bin aber jetzt mehr in Leipzig hängen geblieben. Also ich habe eigentlich letztendlich nur eine Wohnung bisher in Frankfurt-Oder gekauft und 4 Objekte in Leipzig und auch einen Fix und Flip gemacht in Leipzig. Also es ist dann doch eher Leipzig-lagig geblieben. Aber das war so die Idee. Und ich bin, wie du hörst, tatsächlich auch erstmal bei Wohnung geblieben. Was aber jetzt auch einfach dem geschuldet ist, dass ich noch relativ frisch selbstständig bin. Also seit 24 Vollzeit selbstständig. Unternehmensgründung war im Juni 23 und ich dieses Jahr tatsächlich überhaupt eine Wohnung wieder kaufen konnte, was schon Erfolg genug für mich war, tatsächlich, weil die meisten Banken eigentlich sagen, Existenzgründer prüfen wir gar nicht erst, geht bei uns gar nicht in die Marktfolge. Das ist auch meine erste 3-Zimmer-Wohnung. Also da bin ich auch schon mal so ein bisschen, bisher waren es immer die klassischen kleinen 2-Zimmer-Wohnungen, also alles 2-Zimmer-Wohnungen, alle mit Balkon und alle in guten Mikrolagen. Aber jetzt habe ich gedacht, okay, perspektivisch mal in die WG-Vermietung gehen und mittelfristig möchte ich definitiv auch in Mehrfamilienhäuser gehen. Da muss ich aber erstmal auch mein Unternehmen noch weiter ein bisschen etablieren. Ja.
Ich sag mal, wenn es um die Art und Weise geht, wie Leute ihre ersten Schritte machen, dann ist wahrscheinlich dein Podcast genau der richtige Weg dafür. Das, was mich besonders interessiert, ist, was begeistert dich, wenn du in den Prozess steckst? Also wie gehst du da genau ran? Das ist ja gefühlt immer ein Halbmarathon, sich mit sowas auch auseinanderzusetzen. Mhm. Wie schaffst du es, dass dein Energielevel währenddessen hoch bleibt? Mhm. Womit belohnst du dich vielleicht auch und woraus ziehst du da deine Energie?
Vieles. Also mir macht tatsächlich der Ankauf mit am meisten Spaß, würde ich sagen. Ich glaube, ich verhandle recht gut Preise. Mir ist es auch wichtig, Preise gut verhandeln zu können. Also ich mache lieber 5 Kaufangebote mehr und gehe in 3 Verhandlungen mehr und habe da ein Objekt zu einem wirklich guten Preis, der unter Marktwert liegt, als dass ich irgendwas kaufe. Und daraus ziehe ich auch eine gewisse Genugtuung. Also zu wissen, ich habe hier einen guten Preis eingekauft, was ja einfach im Nachhinein schon viele, also automatisch Dinge mit sich bringt, weitere positive Dinge, ne? Besseren Beleihungswert, eine geringe Restschuld am Ende der Zinsbindung und. Ich kann besser nachbeleihen. Da hängt ja finanziell ganz viel dran. Aber es ist natürlich auch so für mich, dass ich mir denke, hey, ich habe jetzt gut eingekauft, also habe ich, was die anderen Hebel betrifft, bessere Möglichkeiten, Cashflow zu erwirtschaften. Aber auch den weiteren Plan, also ich mache Mietentwicklung sehr gerne einvernehmlich. Und steht jetzt auch gerade wieder an fürs letzte Objekt, was ich gekauft habe. Also generell bin ich ein Typ, der versucht, eher aktiv reinzugehen, auch sehr offensiv reinzugehen. Also ich setze mich dann tatsächlich bei den Mietern auf die Couch, ich stelle mich vor, ich spreche mit denen, ich versuche herauszufinden, wie kann man eine Win-Win-Situation zu erzeugen, um eine marktübliche Miete zu erzielen. Und das macht mir schon Spaß. Also das ist schon was, für mich ist das nichts, was ich mache und ich will damit möglichst wenig Arbeit verbinden. Also ich halte auch nichts davon zu sagen, Immobilien wären ein passives Investment. Sie können, man kann sich das Portfolio mittel- bis langfristig so aufbauen, dass es passiv ist. Man kann Sachen abgeben, da bin ich total d'accord. Aber ich finde, gerade am Anfang ist es eben kein passives Investment und das ist auch das Schöne daran, weil dadurch kann ich die Rendite eben auch, wie gesagt, steuern. Also da ziehe ich relativ viel aus. Ich gucke auch gerne mal zwischendurch nach, okay, wie sind die Objekte jetzt im Wert, ne? Weil je mehr man natürlich auch aktiv macht, desto besser. Ich könnte mir jetzt zum Beispiel bei dem neuen Objekt vorstellen, da muss die WG noch ein bisschen Geld ansammeln, aber dass wir da einen Balkone anbauen. Also es gibt ja Möglichkeiten auch in der Wohnung, wo man dann natürlich die Eigentümergemeinschaft braucht. Also das ist natürlich nicht, dass man wie ein Mehrfamilienhaus alles selber entscheiden kann. Aber auch das finde ich eher positiv, dass ich mir sage, okay, ich gehe zur WEG-Versammlung, ich gucke, wer da ist, ich stelle mich auf die Leute ein. Also für mich ist das wirklich total das People-Business auf jeder Ebene. Und das finde ich eigentlich auch gerade cool. Ja.
Ja, wenn du, bei dir liegt es ja jetzt noch nicht so lange in der Vergangenheit, dass du selber vor dieser Frage standest, wie du rangehst und glaube ich auch noch sehr präsent dann hast, was waren so die Bedenken, Ängste und so weiter. Welche Rückschlüsse hast du da für dich gezogen hinsichtlich der Schulung oder Begleitung von Leuten, die jetzt beginnen wollen? Also wie wolltest du das dann aufbauen und wo setzt du da den größten Fokus, um das maximal zu pushen?
Also rein inhaltlich kann ich schon mal sagen, ich glaube, das mache ich auch wirklich anders als viele andere, die ich so beobachte auf dem Markt, ist, dass ich viel Wert auf Standortanalyse lege, dass das für mich nichts ist, wo man einfach mal so schnell drüber geht und fange irgendwo an, wo du dich schon auskennst, davon halte ich nicht viel, sondern mein Ansatz ist wirklich zu sagen, Zahlen, Daten, Fakten, schau dir wirklich an, ist das ein sicherer Standort, wo in 20, 30 Jahren, 40 Jahren noch Leute leben wollen, also was die Makro- und die Mikrolage betrifft. Und das andere ist tatsächlich Fokus. Also das habe ich für mich auch gemerkt. Dadurch, dass ich diese Weiterbildung gemacht habe und die bindet ja zeitliche Ressourcen, die kostet Geld. Das ist ja wirklich ein Investment. Du nimmst ja erstmal Geld in die Hand. Habe ich für mich aber auch gemerkt, das garantiert mir einen Fokus und ein gewisses Commitment für diese Themen. Und das, glaube ich, ist super wichtig, weil was ich ganz oft mitbekomme, ist, dass Leute sich für die Themen interessieren, es irgendwie spannend finden, dann mal so ein bisschen rumscrollen in ImmoScout und Co., aber dann halt nicht wirklich weiterkommen. Und das ist genau das, was ich anbiete, weil ich selber gemerkt habe, wie wichtig das ist, das zu haben, dieses Permanente, diese vernünftigen Routinen aufbauen, dass es für dich einfach dazugehört, regelmäßig bei Maklern anzurufen, Kaufangebote rauszuschicken. Und genau, davon habe ich profitiert in meiner Weiterbildung. Das möchte ich eben definitiv auch so weitergeben, dass man einfach am Ball bleibt.
Eine Unterscheidung, du hast vorhin auch gesagt, du hast mit einem klassischen Investment-ETF-Portfolio angefangen. Die Frage, die man sich immer stellen sollte, ist, welche Arten von Investments sollte ich selber machen und welche sollte ich unter Begleitung tätigen? Und dieselbe Frage hätte ich auch jetzt im Immobilienbereich. Natürlich freuen wir uns für alle Menschen, die da selber das Heft in die Hand nehmen. Aber wer sollte das wirklich tun? Gibt es vielleicht eine gewisse Lebensspanne, die dafür besonders geeignet ist? Oder wer sollte das auch gezielt nicht machen? Und wen sollte man sich dann gegebenenfalls mit dazu holen, wenn man sich immer mit dazu holt?
Also ich sehe mich in der Rolle, dass ich alles aktiv alleine umsetzen möchte und verstehen möchte. Und dann kann ich, also wie in meinem Unternehmen auch, ich will erstmal die Dinge selber verstehen und machen und dann kann ich auch viel besser entscheiden, was kann ich abgeben, wo kann ich effizienter werden, wo kann ich automatisieren, Funnels bauen. Also es sind ja überall letztendlich dieselben Prozesse. Und ich bin halt ein großer Fan davon zu sagen, versteht Investments selbst, versteht eure Standorte selbst, versteht, wie ihr Preise einschätzen könnt, versteht, was ihr für rechtliche Rahmenbedingungen habt, weil dann, also wenn es einen darum geht, einen guten Cashflow zu erwirtschaften, das ist vielleicht dann die Antwort auf deine Frage. Wenn ich jetzt ein Mensch bin, ich will einfach nur diversifizieren, ich möchte eben auch ein bisschen was an Immobilien anlegen, mir geht es da nicht um Cashflow, ich verdiene gut, ich muss da nichts rausziehen in ein paar Jahren, mir geht es wirklich nur darum, dass ich in der Rente vielleicht 2 Wohnungen habe und die können mich auch im Monat 500 Euro kosten. Dann würde ich sagen, such dir irgendjemanden, also dann musst du auch nicht wirklich drinstecken, weil dann musst du den Markt nicht schlagen sozusagen. Dann kannst du auch eine Vertriebsimmobilie nehmen oder wie auch immer. Also muss man natürlich auch auf andere Sachen achten, dass man da gute Leute auswählt, ne? Also auch, das ist ja wieder ein ganz anderer Ansatz. Ich will jetzt nicht sagen, das ist alles gut und da kann man auf jeden Fall zuschlagen, um Gottes Willen. Da gibt es eigene Tücken. Aber dann würde ich sagen, okay, wenn dir das wirklich egal ist, dass du monatlich zuzahlst, wie der Cashflow aussieht, dir geht es rein darum, solide Objekte, die später mal abbezahlt sind, dann kann man sich da, glaube ich, auch eine Abkürzung nehmen in dem Sinne, dass man da in welcher Form auch immer Dienstleister in Anspruch nimmt. Sobald man sagt, ich bin mir vielleicht noch gar nicht sicher. Und das ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Punkt, weil das war bei mir definitiv auch so. Ich bin auch reingegangen und dachte mir, ich mache das für die Altersvorsorge. Dachte ich, ist auf jeden Fall irgendwie klar. Und war mir aber nicht hundertprozentig sicher, weil ich schon gehofft hatte, dass das vielleicht auch was ist, was mich mehr bockt, was mehr Spaß macht und wo ich mehr noch drin sehen kann, weil ich war ja schon im Job und ich bin ja quasi schon so ein bisschen angekommen und habe gemerkt, das ist gar nicht meins. Und ich glaube, so geht's eigentlich vielen. Nur die Frage ist, wie weit kann man das am Anfang schon reflektieren? Und wenn man genau wie ich dann in so einer Position ist, wo man sich denkt, das könnte ja vielleicht auch mal was sein, wo ich vielleicht in Richtung Nebeneinkommen gehe oder wo ich mal Fix und Flip einstreue, wo Netzwerken dann auch immer wichtiger wird, ja, dass man auch an Off-Market gute Objekte rankommt, an Handwerker rankommt etc. pp., dann ist es, glaube ich, wirklich wichtig, dass man selber versteht, was man tut. Und das meine ich auch immer mit aktives Investment und selbst angehen, weil dann musst du gute Cashflows erzielen, du musst gute Objekte zu guten Preisen einkaufen, sonst wird es irgendwann nicht weitergehen. Dann sagt die Bank, nee, trägt sich nicht von selbst, tschüss, sie haben jetzt ihren Finanzierungsrahmen erreicht. Das ist es, glaube ich. Also da muss man aber auch ehrlich zu sich sein, was man wirklich will und wo man hin möchte. Ja. Und wenn man es nicht weiß, im Zweifel lieber selber verstehen.
Ja, jetzt sind wir schon tief auch reingegangen, wer sollte es machen und wie, worauf legst du den größten Fokus? Jetzt vielleicht nochmal so einen Schritt ganz generell zurück hinsichtlich der Entscheidung, will ich das selber machen? Mhm. Viele in dieser Branche und ich meine, da gibt's super tolle Medien inzwischen. Du hast auch so die Entwicklung von diesen Online-Kursen nach 2021 mit Corona und so weiter beschrieben. Ich meine, da kamen ja wirklich etliche sehr, sehr gute Angebote hinzu. Und da geht es viel natürlich immer darum, wirklich alles bis ins Kleinste zu optimieren hinsichtlich, wer ist die Verwaltung, welches System nehme ich, welche Software nutze ich dafür, wie kalkuliere ich das Ganze und so weiter. Das ist natürlich für jemanden, der da jetzt beginnt, schon erstmal so ein Stück weit erschlagend. Mhm. Was würdest du sagen, was ist wirklich das notwendige Setup? Also wie tief muss ich in solche Bereiche wie, brauche ich die VV GmbH oder sonst irgendwas reingehen, um erstmal ins Doing zu kommen?
Ja, das ist eine gute Frage. Also brauche ich die VV GmbH, würde ich direkt sagen, nein. Da habe ich auch eine relativ eindeutige Meinung zu. Also man kann unglaublich viel steuerlich tun bei Immobilien. Das ist auch unglaublich spannend. Muss man das alles schon können, bevor man die erste Immobilie gekauft hat? Auf keinen Fall. Und ich glaube, es kann sogar hinderlich sein, weil man sich damit selbst ein Konstrukt aufbaut, was man dann nie mit Leben füllt, im wahrsten Sinne des Wortes, im schlimmsten Fall. Ich glaube, das ist nicht zielführend. Also um wirklich loszulegen, ist Standort wichtig. Man muss verstehen, was eine gute Makrolage, eine gute Mikrolage ist. Man muss die Kalkulation verstehen. Wie setze ich einen Cashflow vor und nach Steuern zusammen? Man muss verstehen, welche Hebel man hat in der Entwicklung, also gehen wir jetzt mal wirklich von einer Wohnung aus, nicht von einem Mehrfamilienhaus. Welche Hebel habe ich in der Wohnungseigentümergemeinschaft zu agieren? Welche Hebel habe ich in Richtung Miete zu agieren? Renovierung, Modernisierung, diese Themen, das sind, denke ich, die Basics. Und das ist das Setup, mit dem man loslaufen sollte, weil das sind die Rahmenbedingungen, die die erste Immobilie als Objekt erstmal steuern. Und dann kann man sich weiterentwickeln und schauen, okay, wie kann ich das jetzt verbessern? Kann ich noch einen anderen Standort hinzunehmen? Wie kann ich mit Banken anders agieren? Was kann ich da vielleicht noch rausholen? Da gibt es ja auch viele Möglichkeiten. Aber auch da würde ich sagen, erstmal wird sowieso ein Annuitätendarlehen. Man bekommt den Zins, den man bekommt. Da sollte man sich auch nicht zu verrückt machen fürs erste Objekt. Und da würde ich auch niemals sagen, wartet, bis die Zinsen sinken. Die kann man eh absetzen. Das wird dich nicht weiterbringen, da zu warten. Das ist auf jeden Fall kein guter Ratgeber. Da kann man vielleicht noch ein bisschen was rausholen mit einem guten Objekt, mit einer guten Bonität. Aber das macht alles den Kohl nicht fett. Letztendlich ist es erstmal der erste Fuß in die Tür. Eine Finanzierung, gutes Objekt, anfangen, lernen, Fehler machen gehört sowieso dazu. Und das sind dann eher die Schritte, also das ganze steuerliche Thema, Konstruktthema, was baue ich mir auf, VV, GmbH, Genossenschaft und Co. Wie kann ich Finanzierungen verbessern, Nachbeleihung, EK einsetzen, wieder einsetzen oder eben auch mal tilgungsfreie Zeit. Das kann man dann alles noch Step by Step noch verbessern.
Jetzt darfst du ja Menschen da auf ihrem Weg begleiten. Was sind vielleicht so Stories oder besondere Momente, die du dir da rausgenommen hast, wo du so gemerkt hast, das hat wirklich sehr gut funktioniert und genau auf sowas darf man noch mehr Wert legen oder da darf man sich noch weiter drauf konzentrieren?
Das sind ganz unterschiedliche Sachen. Ich glaube, ich finde es immer, also wo ich mir denke, wow, ist immer, wenn ich Kunden habe, die selber noch nicht dachten, dass sie schon so weit sein könnten. Das hatte ich jetzt ein paar Mal. Also beispielsweise jemand, der in der Wissenschaft angestellt war, befristeter Vertrag ist auch immer so ein spezielles Thema. Oder eine Mutter in Teilzeit, die auch dachte, es klappt noch gar nicht mit der Bonität. Und wenn die Leute dann doch dranbleiben, das Thema Bank ordentlich bespielen und dann tatsächlich schon eine Wohnung kaufen, ist das was ich immer sehr, sehr cool finde. Was ich aber auch immer mitbekomme, es gibt immer so Phasen, also mein Mentoring geht 4 Monate lang und es gibt wirklich, du kriegst das immer richtig mit, diese Wellenbewegung, wo Leute sagen, oh, jetzt klappt irgendwie gerade gar nichts und die Makler rufen nicht zurück und die Unterlagen sind voll unvollständig. Und denke ich mir immer, ja genau, deswegen sitzt ihr hier. Weil wenn ihr jetzt alleine wärt, dann würdet ihr spätestens jetzt aufgeben, weil euch das alles nervt und weil euch die Makler nerven und die fehlenden Unterlagen und überall muss man hinterher. Und wir machen jetzt aber einfach weiter. Ich hatte diesen Punkt auch, diese Höhen und Tiefen. Und nach diesem Tief kommt wieder ein Hoch und ich trage euch darüber hinweg. Da sind wir wieder bei dem Punkt Routine, Kontinuität, am Ball bleiben. Das ist, glaube ich, mit letztendlich der Schlüssel, dass es dann auch wirklich funktioniert und klappt.
Ja, was mich gerade aufbauend auf deine Antwort gerade auch nochmal interessieren würde, ich hatte neulich in Tomics Buch, wo du ja auch einen Beitrag mit drin hast, also für alle, die es noch nicht gelesen haben, also der liebe Tomic hat es auch in einem Buch auch zum ähnlichen Thema, also dein erster Deal rausgebracht. Da hast du ja auch so deinen ersten Deal praktisch und wie du dich da genährt hast, so vorgestellt. Und ich glaube, da hatte ich auch gelesen, dass du ja auch einen psychologischen Background hast. Und so wie ich das jetzt raushöre von den Phasen und so weiter, siehst du das sicherlich da auch nochmal von einer anderen Brille, wie die Höhen und Tiefen von den Leuten sind. Kannst du das da auch für dich einsetzen, vielleicht auch bei Verhandlungen, also dieser psychologische Background, wie kannst du den für deinen Immobilienalltag, sage ich mal, dann auch nutzen?
Ich denke sehr, beziehungsweise versuche ich es bewusst zu bespielen. Deswegen sage ich auch mal People Business. Ich versuche natürlich bewusst reinzugehen, bewusst mit den Menschen zu interagieren, weil ich genau das mag, weil mir das Spaß macht und weil ich da denke, auch Mehrwert zu holen. Seien es Verhandlungen mit den Verkäufern, das haben wir auch oft im Mentoring, dieses Thema, wie kannst du herausfinden, was die echte Verkaufsmotivation ist, was ja unglaublich wichtig ist für die Preisverhandlung. Klar gibt es viele, die einfach verkaufen wollen, weil sie schon älter sind und liquidieren wollen, das haben wir auch oft, also gerade jetzt in den ostdeutschen Bundesländern, wo eben viel Aufbau Ost gemacht wurde und jetzt will man eben die Sachen verkaufen, die man in den 90ern angekauft hat. Aber es gibt wirklich sehr, sehr unterschiedliche Gründe dafür und die herauszufinden und die zu bespielen, finde ich für mich selbst, für meine eigenen Investments cool und auch das weiterzugeben. Und vielleicht auch generell dieses Thema Mindset, auch wenn es immer so abgedroschen klingt. Wir haben ja gerade schon das Thema mit den Maklern und das ist was ich sehr häufig beobachte, gerade bei Anfängern und Anfängerinnen, dass die sehr so dieses haben, ja, ich will ja auch nicht alles selbst machen müssen. Also ich bezahle ja den Makler auch. Also dann soll der ja auch liefern, denke ich mir doch. Sieh's mal so, es gibt 2 Sorten von Maklern. Es gibt gute Makler, die machen alles für dich, die machen dir ein schönes Prospekt und alles vollständig. da zahlst du, da bist du dann aber auch Teil der Rendite, weil die machen einen tollen Job. Und dann gibt es Makler, die sind nicht so toll, da muss man mehr hinterher sein, da muss man vielleicht auch selber mal Unterlagen anfordern beim Grundbuchamt etc. pp., vollmächtig sich vertreten lassen. Aber dafür hast du dann die Rendite. Also was willst du jetzt? Es geht immer darum, was will man selber? Und so muss man sich eben positionieren. Ich habe lieber die Makler, die vielleicht nicht ganz durchsehen oder auch mal ein bisschen langsamer sind. Hatte ich schon viele, hat aber auch schon gute. Aber klar, die machen sich dann vielleicht auch nicht die Mühe, für den Verkäufer wiederum den besten Preis rauszuholen. Das ist alles immer, wie man es sieht und wie man es dann bespielt. Ja.
Da würde ich noch mal gerne kurz tiefer reingehen. Als du gerade von Verkäufermotivation angefangen hast zu sprechen, sind deine Augen so aufgeflackert, so als würde da auch ein größerer Teil der Outperformance mit drin stecken. Was sind genau solche Ineffizienzen vielleicht, wo jetzt nicht jeder versucht, quasi zu maximieren, wo du sagst, oh, das klingt für mich besonders spannend. Nimm uns da gerne mal mit.
Also das eine wirklich die Makler an sich, wenn die ineffizient arbeiten, weiß ich für mich, das schreckt ja viele Mitbewerber ab. Und dann versuche ich eher den Weg zu gehen, deswegen wieder Stichwort Hashtag aktives Investment. Okay, wie kann ich dich denn unterstützen? Okay, ich verstehe dich, das ist jetzt alles gerade ganz viel und jetzt will jeder nach Leipzig und ist ja wirklich doof und jetzt haben sie die Unterlagen nicht. Naja, ich kann mich ja auch darum kümmern. Also wenn es wirklich ein gutes Objekt ist, kann ich ja auch selber sagen, ich brauche hier, ich habe einen One-Pager, bitte einfach mal vom Verkäufer unterschreiben lassen. Das bevollmächtigt mich jetzt, dass ich eben auch schon hier in der Ankaufsphase losrennen kann und Unterlagen auch mal selber einholen kann oder mit der Hausverwaltung sprechen kann. Das ist auch ganz oft ein Thema. Also gerade wenn Hausverwaltung gewechselt haben, ist es besonders schlimm, muss aber auch gar nicht der Fall sein, dass einfach Unterlagen fehlen. Und dann bin ich auch lieber jemand, der nochmal selber mit der Hausverwaltung telefoniert, um einfach bestimmte Informationen zum Haus einzuholen, Instandhaltungsrücklage, all diese Themen, die vielleicht Makler, wenn er nicht ganz so hinterher ist, nicht so gut aufbereitet oder nicht nochmal genau nachfragt, gibt es eine Beschlusssammlung. Also diese ganzen Themen, würde ich sagen. Und Verkaufsmotivation, da sind meine Augen aufgeleuchtet, weil es einfach sehr spannend sein kann. Also ich hatte tatsächlich mal einen Verkäufer, der wollte in Krypto investieren. Und das war 2022, Q2, Q3, so diese Phase. Und das ist natürlich immer total interessant, wenn man sowas weiß. Weil wenn der in eine andere Asset-Klasse wechseln möchte, will der das möglichst schnell, hat also entsprechend auch einen Zeitdruck und gibt mir nochmal andere Möglichkeiten, auch wieder in die Verhandlung zu gehen. Also da gab es dann ein schönes Potpourri aus Argumenten, wo man dann nochmal eine zweite Verhandlung gegangen ist. Aber der Zeitdruck des Verkäufers war eins davon, was es mir ermöglicht hat, auch Richtung Makler wiederum zu sagen, wir lassen den Notartermin, der bleibt so, wie er ist. Ich möchte ihn gar nicht anfassen. Ich denke, der Verkäufer möchte das auch nicht, denn wir haben ja beides Interesse, den Deal jetzt schnell abzuwickeln. Wir müssen aber preislich nochmal aus den und den Gründen rangehen.
Nee, sehr spannend. Auch immer wieder von der, ja auch da psychologischen Ebene sicherlich ein Stück weit, ne? Den anderen zu lesen, zu erkennen, was ist überhaupt die Motivation von der anderen Person und dann auch den sogenannten motivierten Verkäufer zu finden. Wenn wir da gerade bei den Ratschlägen so sind, die Zuhörenden, die schon länger uns auch jetzt begleiten, kennen das immer. Zum Schluss nochmal so auch eine, vielleicht so eine kleine Lebensweisheit von deiner Seite. Also wenn du den Zuhörenden irgendwas mitgeben könntest, und das muss nicht zwingend zu dem Thema sein, worüber wir uns die letzte halbe Stunde unterhalten haben, kann es aber natürlich. Was wäre das dann?
Ich glaube, es ist eine Mischung, die ich heute mitgeben möchte, aufgrund von einem Gespräch mit einer Freundin, die ich gestern hatte. Zum einen, also der erste Teil ist, man sollte immer auch ein bisschen auf seinen Bauch hören. Ich glaube, das wird oft auch unterschätzt, gerade auch beim Thema Immobilien. Nicht auf den Teil, der einem dazu rät, dass alles so bleibt, wie es ist. Also nicht der Part, der einen immer zurück in die Comfortzone holt, aber der Part, der wirklich sagt, willst du das jetzt wirklich, wie fühlt sich das für dich an? Ich glaube, das ist relativ wichtig, immer auch ein Stück weit auf seinen Bauch zu hören. Nochmal kleiner Sidekurs dazu. Ich habe beispielsweise auch schon Objekte gekauft, wo ich bei der Mietpartei ein schlechtes Gefühl habe. Und dann habe ich auch die Finger davon gelassen. Also nicht nur Zahlen, Daten, Fakten, sondern auch schauen, passt es dann im langfristigen Doing. Das ist der erste Part. Und der zweite Part ist tatsächlich einfach, sich zu einer Sache committen. Wenn es denn Immobilien sind, empfehle ich einen Zeitraum von einem Jahr und dann wirklich mal am Ball zu bleiben. Das ist, glaube ich, das Wichtigste. Ja.
Dann sagen wir an der Stelle schon mal Danke. Also sowohl an dich als auch an unsere Zuhörenden. Egal, wo ihr uns zuhört, egal morgens, mittags, abends zum Schlafen gehen. Wir freuen uns immer, wenn ihr das tut, wenn ihr uns auf den Plattformen folgt, Bewertungen dalasst oder uns in die Kommentare schreibt. Und dementsprechend großes Dankeschön an dich, Sophie.
Ja, danke an euch. Hat Spaß gemacht.
Danke dir.